Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Amok-Podcast-Reihe Einsichten und Ansichten.
In unserer heutigen Folge hören Sie einen Artikel aus dem Amorg-Magazin vom September 2020. Der Mensch als Agent des Göttlichen. Die äußere Gottesverehrung hätte sich nie von der inneren trennen sollen, allein da die Schwäche des Menschen den Geist so gern in dem Buchstaben vergisst, so erweckte der Geist Gottes unter allen Nationen die lichtfähigsten und gebrauchte sich derer als seiner Agenten, die Wahrheit und das Licht nach der Empfänglichkeit des Menschen überall anzufachen, um den toten Buchstaben mit Geist und Wahrheit zu beleben. Karl von Eckartshausen, Die Wolke über dem Heiligtum. Auf dem mystischen Weg im Zeichen des Rosenkreuzes werden wir ermutigt, daran zu arbeiten, zu Agenten des Göttlichen zu werden. Es wird uns vermittelt, dass es die wichtigste Aufgabe eines Studierenden auf dem rosenkreuzerischen Pfad sei, sich zu einem Streiter für das Licht und für das Gute zu entwickeln. Dass der Mensch mehr und mehr zu einem solchen Agenten des Göttlichen werde, davon sprechen viele Mystiker und Philosophen, die dem Rosenkreuz nahestehen in ihren Werken. Von Paracelsus, Jakob Böhme oder Louis-Claude de Saint-Martin wird immer wieder hervorgehoben, dass diese Aufgabe die eigentliche Bestimmung des Menschen sei. Auf dieses Amt würde er sich durch alle seine Erfahrungen und Prüfungen hindurchschreitend unausweichlich hin entfalten. Wollen wir daher gemeinsam betrachten, was es mit dem hohen Ideal, das hinter dem Begriff Agent des Göttlichen steht, für eine Bewandtnis hat, und wie wir uns für diese besondere Aufgabe auf dem mystischen Weg im Zeichen des Rosenkreuzes bereit machen können. Der Begriff Agent ist vom lateinischen Verb agere abgeleitet, was treiben, handeln oder tun, aber auch behandeln und führen bedeuten kann. Ein Agent ist demnach ein Aktiver, ein Agierender, einer, der tätig ist, der handelt. Das lateinische Verb agere selbst stammt von der indogermanischen Wurzel agr ab, was so viel wie Ackerboden, Feld oder zu bebauende Fläche bedeutet. Der Zusammenhang, welcher sich hier auf der Ebene der Sprache offenbart, zeigt die enge Verbindung, die für uns Menschen zwischen dem Erdboden der materiellen Welt und unserem Tätigsein in ihr besteht. Die Erde, der Ackerboden, das Materielle ist demnach für den Menschen als Agent die Ebene der Tat. Im weiteren Verständnis des Wortes stellt ein Agent eine treibende Kraft dar, welche mit einem Auftrag handelt und die Ideen, Aufträge und Befehle einer übergeordneten Instanz umsetzt. Denken wir nur an den Versicherungs-, Handels- oder Geheimagenten. Der Agent verwirklicht die Willensimpulse jener Instanz oder jener Macht, der er sich zu Treue und Loyalität verpflichtet hat. Hier klingt eine erste Verbindung zwischen dem Agenten und dem Ritter an, dessen Idealbild auf dem mystischen Pfad eine zentrale Rolle spielt. Der Ritter dient seinem König, indem er umsetzt, was dieser ihm gebietet. Und der König steht für das höchste Ideal, welches das Handeln des Ritters bestimmt, welches er verteidigt und wofür er Opfer zu bringen und sich zu verändern bereit ist. Der Ritter des Königs steht in der mystischen Tradition tatsächlich synonym für jenen Menschen, der sich zu einem Agenten des Göttlichen entwickelt hat. Ein solcher Mensch ist bereit und fähig, sich der Führung des Gottes seines Herzens anzuvertrauen und die Impulse, die ihm aus diesem Treuebund, aus dieser Liebesbeziehung zuströmen, in die Tat umzusetzen. Mit diesen Ausführungen im Hinterkopf wollen wir nun unsere Mission, ein Agent des Göttlichen oder ein Ritter des Königs zu werden, anhand einer modernen Agenten-Ritterfigur etwas veranschaulichen. Der moderne Ritter, dem wir uns nun zuwenden, heißt James Bond, 007, Agent im Geheimdienst Ihrer Majestät. Dieser von dem britischen Autor Ian Fleming geschaffene Mythos steckt voller überraschender Symbolik und Analogien, die uns einen nachvollziehbaren Zugang zum Thema dieses Artikels ermöglichen sollen. James Bond ist vielen von uns durch die zahlreichen Filme um seine Abenteuer sehr vertraut. Und wir hegen vielleicht ein gewisses Maß an Sympathie für seine Persönlichkeit, die bei aller Kaltblütigkeit und allem Machotum durchaus ein erheiterndes Maß an Selbstironie zu bieten hat, vor allem dann, wenn Roger Moore die Rolle des James Bond verkörpert. Was wir im Folgenden an der Figur des britischen Geheimagenten mit seiner Schwäche für gerührte Spirituosen erkennen werden, mag uns daher nachhaltig im Bewusstsein bleiben und uns zu vielerlei ganz persönlichen Schlussfolgerungen anregen. An dieser Filmfigur und ihren zunächst wenig offensichtlichen symbolischen Aspekten können wir zeigen, dass alles, was uns in unserem Leben begegnet, immer eine verborgene Seite in sich trägt, die zu entdecken uns von der Sinnhaftigkeit des Seins überzeugen kann. Wir müssen nur lernen, die Schlüssel anzuwenden, die uns vor allem auf unserem mystischen Pfad für ein solches Hinschauen geschenkt werden. Betrachten wir zunächst den Namen unseres Helden James Bond. Er enthält interessante Hinweise auf das Wesen eines wahren Agenten im geheimen Dienst des Göttlichen. James ist eine englische Form des hebräischen Namens Jakob oder Jakob. Durch Jakob, neben Abraham und Isaak der dritte Erzvater Israels, kam Israel überhaupt erst zu seinem Namen. Wir wollen hier den Abschnitt aus der Genesis, dem ersten Buch Mose, anführen, in welchem davon berichtet wird, wie Jakob als Auszeichnung für seinen bestandenen nächtlichen Kampf mit seinem Gott oder mit seinem Gottesbild den Namen Israel erhält, was Mann oder Streiter Gottes bedeutet. Hören wir also aus dem Buch Genesis, Kapitel 32, 25 folgende. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, so daß hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Was kann uns diese Erzählung in Bezug auf das Wesen eines Agenten des Göttlichen, eines Ritter des höchsten Königs enthüllen? Ein Streiter Gottes kennt das Alleinsein. Er weiß, wie es sich anfühlt, auf der jenseitigen Seite des Flusses zu stehen, zu spüren, dass alles, was er besitzt, auf die andere Seite gehört und nicht dem entspricht, was er tatsächlich ist. Denn oftmals muss er erfahren, dass die Motive seines Handelns und Kämpfens sich sehr stark von denen seiner Mitmenschen unterscheiden und dass er dadurch Widerstände, Unverständnis und Einsamkeit zu erfahren hat. Er ist einer von jenseits, einer, der zur anderen Seite des Seins gehört. Ein werdender Streiter Gottes ringt vor allem immer wieder mit seinem Gottesbild und mit seiner Beziehung zum Göttlichen. Dies tut er vor allem in den dunklen Stunden seines Lebens, wenn er sich Prüfungen gegenübergestellt sieht, welche das existenzielle Fragen nach dem Sinn seines Daseins in ihm aufsteigen lassen. Geht er aus diesem Kampf siegreich hervor, hat er zwar einen Schaden erlitten, er muss unbrauchbar gewordene Vorstellungen hergeben, aber er hat eine kostbare Gabe erhalten, das Geschenk des Segens und eines neuen Namens, einer neuen Bestimmung, einer neuen Existenz im Lichte der Morgenröte spirituellen Erwachens. Immer wenn wir etwas hergeben und loslassen, was unserer Entwicklung nicht mehr nützt, strömen uns neue Entwicklungsimpulse zu, die uns zum Segen werden und zu verändertem Handeln auffordern. Dies bemerken wir oft genug erst im Nachhinein. Die Kämpfe jenes Menschen, der sich voll und ganz mit seinem materiellen Sein identifiziert, richten sich gegen die Impulse, die ihn zum Loslassen dieser Abhängigkeit zwingen möchten. Jener, der sich für einen spirituellen Weg wirklich entschieden hat, kämpft darum, sich zu entfalten und die Abhängigkeiten von äußeren Vorstellungen mehr und mehr aufzugeben. Aus diesem Festhalten an längst überholten Vorstellungen erwächst uns das, was wir unsere Schwächen nennen. Nur weil ein Teil unseres Wesens noch fest davon überzeugt ist, dass wir voneinander getrennt existierende Geschöpfe seien, die keinerlei Verantwortung füreinander übernehmen müssten, kann es überhaupt erst zu egoistischem Verhalten kommen. Der eine Kampf wird geführt gegen die eigene Entwicklung, der andere hat diese zum eigentlichen Ziel. Unser Weg, Agenten des Göttlichen zu werden, wird immer wieder beinhalten, dass wir unser Gottesbild mit unserer ganz persönlichen Erfahrung des Lebens abgleichen. Die Vorstellungen, Bilder und Empfindungen, welche wir auf unsere eigene Weise mit dem Göttlichen verbinden, beinhalten all unsere Erfahrungen des Guten, Wahren und Schönen, wofür zu kämpfen sich lohnt und was uns Segen verheißt. Unsere höchsten Werte entwickeln sich dabei mit unserer inneren Entfaltung. Somit erschließen wir uns auf dem mystischen Pfad insbesondere jenen Teil unserer Existenz, der nicht in unseren rein äußeren Belangen besteht. Wir lernen vielmehr die andere Seite kennen, die innere Welt, aus der sich alle äußeren Erfahrungen speisen und aus deren höherer Ebene letztendlich alles, was für uns Realität besitzt, hervorgeht. Je mehr unsere Erfahrungen aus der höheren geistigen Welt von jenseits des Flusses zu unserem Leben gehören dürfen und je mehr wir davon in unsere Weltsicht integrieren können, desto umfassender wird auch unser Verständnis vom Göttlichen sein. Dann werden wir es immer deutlicher als Urquelle alles für uns Existierenden erkennen. Derart bestimmt wiederum unser Gottesbild unser Bild von der Welt, vom Leben, vom Menschen und vor allem von uns selbst. Daher können wir an diesem Punkt unserer Betrachtungen formulieren: Selbstentfaltung wird Bewusstseinsentfaltung. Bewusstseinsentfaltung wird Gottesentfaltung. Was bedeutet für uns persönlich das Göttliche? Welche Vorstellungen und Begriffe verbinden wir mit dem Gott unseres Herzens, wie die Rosenkreuzer ihn nennen? Und wie spüren und erfahren wir unsere Beziehung zum Göttlichen in uns? Sicherlich lohnt es sich, über diese Fragen in der Stille zu kontemplieren und meditativ Impulse dazu aus unserem Inneren aufsteigen zu lassen. Gott ist der universale Geist, dessen Gedanken in der gesamten Schöpfung manifestiert sind und der alles durch die unveränderlichen und vollkommenen Gesetze belebt. So formuliert der alte und mystische Orden vom Rosenkreuz, Amorg, in seiner Ontologie als seiner Auffassung vom Sein und Werden jenes Gottesverständnis, welches in seiner Universalität als Grundlage jeder authentischen und initiatischen mystischen Belehrung gelten dürfte. Wir haben gesehen, dass der erste Name, also der Vorname unseres Helden James, sich auf Jakob zurückführen lässt und dass dieser Name das Aktivsein, den Kampf, die Auseinandersetzung mit sich selbst, der Welt und Gott und die dadurch bewirkte Verwandlung wesentliche Voraussetzungen dafür sind, ein Agent des Göttlichen sein zu können. Was hat uns der zweite Name, der Nachname von 007, das englische Wort Bond, zu erzählen? Bond steht im Englischen für die Nomen Band und Bund und ebenso für das Verb verbinden. Dieses Tätigkeitswort hat wie im Deutschen ebenfalls die Bedeutung des Verbindens von Wunden und Verletzungen. Ein Agent für das Göttliche, also für das höchste Gute, ist ein Verbindender, ein Ausgleichender und dadurch ein Lindernder und letztendlich Heilender. In gewisser Weise ist er ein Arzt, der die Heilkräfte, welche dem Göttlichen entströmen, zur Linderung allen Leidens an seine Mitwesen vermittelt. Er verhilft den Kräften der universalen Liebe durch seine Persönlichkeit zur Wirkung in der Schöpfung. Ein Agent des Göttlichen ist demnach ein Mittler höchster Kräfte. Vor diesem Hintergrund verstehen wir die erste Vergleichung, die sich der Fama Fraternitatis, einer der Urschriften der Rosenkreuzer aus dem 17. Jahrhundert zufolge, die allegorischen 8 Gründer der Brüderschaft des RC als brüderliche Vereinbarung selbst geben. Keiner solle sich keiner anderen Profession austun, dann Kranken zu kurieren und dies alles umsonst. Der Name Bond zeigt auch an, dass die Fähigkeit des Vermittelns und Verbindens sich nur aus einer innigen Rückbindung an das und Verbindung mit dem Göttlichen ergeben kann. Worin dieses Verbundensein und das daraus resultierende Verbinden können bestehen, wollen wir veranschaulichen, indem wir die Anfangsbuchstaben des Namens unseres Top-Agenten näher untersuchen. Wenn wir uns ein wenig mit der rosenkreuzerisch-mystischen Symbolik befassen, bemerken wir, dass J und B zwei höchst bedeutsame Lettern sind. Diese beiden Buchstaben stehen für nichts Geringeres als die biblischen Namen der zwei Säulen am Portal des Tempels Salomons zu Jerusalem. Diese heißen traditionellerweise Jachin und Boas und haben in der initiatischen abendländischen Tradition, also auch im Rosenkreuzertum, ihren festen Platz und eine vielschichtige Bedeutung. Jachin, der Name der Säule auf der rechten Seite des Portals, bedeutet: Ich, Gott, werde aufstehen. Er wird aber auch mit Gründung übersetzt. Sie ist die Säule der Entfaltung, des Aufstieges, der Verwandlung und stufenweisen Evolution allen Seins und Bewusstseins. Boas, so wird die linke Säule genannt, bedeutet: In mir, Gott, ist Stärke. Weshalb sie als die Säule der Stärke oder der Strenge bezeichnet wird. Sie steht für die Stabilität der Form, für das Materielle, aber auch für den Tod, die Endlichkeit alles Geschaffenen und die unumstößlichen Gesetze, durch welche sich der göttliche Wille in der Schöpfung manifestiert. Struktur, Form, Begrenzung und Rahmen für Entwicklung verbinden sich mit der Säule Boas. Diese beiden Säulen stellen ein Urbild der Dualität dar, welche das Erhaltungsgesetz der gesamten Schöpfung ausmacht und weswegen der Mensch sich in ihr als duales Wesen erfährt. Jachin, die mit der hebräischen Letter Jod in Verbindung steht und dem kosmischen Impuls, dem geistigen und belebenden Prinzip entspricht, braucht Boas, korrespondierend mit der hebräischen Letter Bet, das Gebäude, das Haus, um sich darin und dadurch zu manifestieren. Die beiden Buchstaben J und B erzählen also von unserem Auftrag, als Agent Gottes die von uns erlebten Gegensätze des Lebens bewusst zu verbinden und dadurch auszugleichen. Diese Fähigkeit ausgleichen, verbinden und dadurch verwandeln zu können, ist die wahre Macht, die göttliche Kraft, die Gott im Wesen des Menschen angelegt hat und deren Entfaltung und Anwendung nach mystischer Auffassung unser wahrer Lebensauftrag ist. Louis-Claude de Saint-Martin, der unbekannte Philosoph, auf welchen sich die Tradition des Martinismus stützt, begründet diesen besonderen Auftrag des Menschen in seinem Werk Le Ministère de l'Homme-Esprit, der Dienst des Geistmenschen, indem er schreibt: Denn hätte diese Welt ein vollständiges Zeugnis von Gott und von seinen Kräften ablegen können, dann würde er sich mit diesen Zeugen begnügen und nicht nötig gehabt haben, den Menschen zu erschaffen. In der Tat, Gott hat ihn nur erschaffen, weil das ganze Universum, trotz aller Herrlichkeiten, die es vor unseren Augen ausbreitet, niemals die wahren göttlichen Schätze hätte offenbaren können. Von welchen wahren göttlichen Schätzen ist hier die Rede? Wir können sie als die Kräfte und Tugenden der Seele bezeichnen, die nach rosenkreuzerischer Auffassung das lebendige Wesen der sogenannten Allseele ausmachen und ihrer Natur nach stets verbindend, einend und harmonisierend wirken. Die Allseele belebt nach rosenkreuzerischer Auffassung das ganze Universum. Die Wesen, welche dieses bevölkern, vermögen ihrer evolutionären Stufe entsprechend, diese Seelentugenden mehr oder weniger umfassend zum Ausdruck zu bringen. In ihrem höchsten Ausdruck bilden diese Kräfte die universale Liebe, zu deren Diener wir uns als Menschen durch unsere freie Entscheidung nach und nach verwandeln können. Der Mensch ist nämlich das Wesen, das so beschaffen ist, dass es auf seinem Entwicklungsweg den wahren göttlichen Schatz universaler und tätiger Liebe in sich erwecken und diesen durch seine Gedanken, seine Worte und sein Tun an alle Wesen verströmen kann. Er verbindet, was getrennt ist. Er belebt, was tot erscheint. Er gleicht aus, was kein Maß hat. Er schafft Frieden als den Zustand, der entsteht, wenn zwei zu einem werden. Friede ist Fluss des Lebens und nicht Stillstand. Friede ist die Wirkung der alles integrierenden Liebe. Franz von Assisi hat ein Gebet verfasst, das jede weitere Erklärung zu diesem Zusammenhang erübrigt und das uns helfen kann, in unserem Leben alle Kräfte der Liebe und des Friedens, unseren Mitwesen, aber auch uns selbst gegenüber zu offenbaren. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Irrtum herrscht, lass mich Wahrheit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Vertrauen entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. O Herr, lass mich trachten, nicht nur, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht nur, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht nur, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Kommen wir nun wieder zu unserem Helden James Bond, zu J.B. zurück. Von wem erhält er seine Weisungen? Wer ist also sein Chef? Und wie heißt dieser? Richtig, sein direkter Vorgesetzter wird in Ian Flemings Romanen und den auf ihnen basierenden Filmen nur M genannt. Die echten James-Bond-Kenner wissen, dass dieses M für den Vornamen Miles steht, den wir in dem Film Der Spion, der mich liebte, ganz beiläufig erfahren, wenn wir genau aufpassen. Aber dies nur am Rande. James Bond dient zwar im Geheimdienst ihrer Majestät, also in letzter Instanz der Queen, der Königin. Er erhält die Aufträge und Informationen für seine Missionen jedoch stets von M, nicht von ihrer Majestät persönlich. Diese Abkürzung M möchte ich in unserem Zusammenhang für den Begriff des Meisters setzen. JB nimmt regelmäßig Kontakt zu M, seinem Meister, auf. Auf uns als werdende Agenten des Göttlichen übertragen, bedeutet dies nichts anderes als die Notwendigkeit, uns regelmäßig mit unserem inneren M, unserem inneren Meister, zu verbinden, um von ihm Führung und Inspiration zu erhalten. Unser innerer Meister ist der Vermittler zwischen dem überpersönlichen Göttlichen und unserem individuellen Bewusstsein. Er verkörpert jenen Anteil unseres innersten Wesens, der ständig mit der höchsten Ebene des Seins in Beziehung steht und von dort die Lebensimpulse für unsere Entfaltung empfängt und stets bereitwillig an unser Bewusstsein weitergibt. Seine Stimme ist nicht laut oder aufdringlich. Sie teilt sich als Gewissen, Intuition, Inspiration oder ganz allgemein als Stimme der Weisheit unseres Herzens mit. Wir dürfen uns regelmäßig die Frage stellen, ob unser innerer Meister tatsächlich unser Meister oder etwas salopp gesagt unser Chef ist. Wenn wir diese Entscheidung immer wieder aufs Neue bewusst treffen, verbinden wir uns mit der Stimme des Göttlichen in uns. Wir verbinden uns mit unserem Gewissen, wenn wir die ethische Tragweite einer jeden Entscheidung ermessen und uns danach richten. Wir verbinden uns mit unserer Intuition, wenn wir schnell und ohne länger abwägen zu können der Situation angemessen reagieren. Wir verbinden uns mit unserer Inspiration, wenn wir unsere Aufgaben kreativ und aufbauend zu erfüllen wünschen. Und wir verbinden uns mit der Stimme der Weisheit unseres Herzens, wenn wir wichtige Fragen ganzheitlich beantworten oder jemandem in schwieriger Lage aus unserem Herzen heraus in Liebe und Verantwortungsbewusstsein raten. Alle Mystiker und Meister der rosenkreuzerischen Tradition betonen immer wieder sinngemäß folgenden Zusammenhang. Zum Agenten Gottes können wir erst dann werden, wenn wir uns von den sanften Impulsen unseres inneren Meisters leiten lassen. Wenn wir also aufhören, nur Agenten unseres Eigenwillens und unserer Angst und dadurch unserer rein egoistischen Ziele zu sein. Den eigenen äußeren Willen in Einklang zu bringen mit unserem inneren Willen, immer wieder vertrauensvoll und mutig zu unserem inneren Meister zu sprechen, dein Wille geschehe, bedeutet, unseren Willen zu befreien von egoistischen und angstgeleiteten Antrieben. So wird unser Wille tatsächlich frei, im besten Sinne dieses Wortes. Wir erleben dann das, was man Freiheit nennt. Wahre Freiheit könnten wir daher bezeichnen als das Freisein von Angst. Wir können diesen Zustand mit dem wahren inneren Frieden gleichsetzen, den wir uns und unseren Mitmenschen immer wieder in brüderlichem Geist gegenseitig wünschen dürfen. Um uns zu vergegenwärtigen, wie wir zu wahrem innerem Frieden und dadurch zu wahrer innerer Freiheit gelangen, kommen wir ein letztes Mal zu unserem modernen Ritter JB zurück. Wie wir gesehen haben, vereint er in seinem Namen und damit in seiner allegorischen Persönlichkeit beide Seiten der Polarität. Er kennt den Kampf, aber auch den Friedensschluss. Er weiß um das Böse und lässt es durchaus für seine eigenen Bestrebungen arbeiten, doch hat er klare Vorstellungen vom Guten, dem er dient. Er genießt das sinnliche Leben, stellt seine Mission jedoch im entscheidenden Augenblick immer in den Vordergrund. In ihm haben beide Seiten der Dualität ihren Raum, und daher fällt uns immer wieder auf, mit welcher Leichtigkeit er zwischen den beiden Säulen des Lebens navigiert. Diese Fähigkeit erwächst ihm aus seiner Freiheit von Angst. An der Figur des James Bond, der ständig zwischen Leben und Sterben steht, ist deutlich zu zeigen, dass Angst, in welcher Form auch immer sie uns begegnet, letztendlich die Furcht vor dem Tod ist, also vor der Veränderung, vor dem Loslassen und vor der unumkehrbaren Entscheidung. Angst haben wir vor dem, was ungewiss vor uns liegt. Sie hängt mit unseren Vorstellungen zusammen und bewirkt, dass wir nicht mehr mit dem Augenblick verbunden sind. Wenn wir Angst haben, können wir die Impulse des Augenblicks, die sanften Hinweise unseres inneren Meisters also, nicht mehr wahrnehmen. Wenn wir Angst haben, sind wir abgeschnitten von unserem Kontakt mit unserem Inneren. Wir sollten also auf unserem Weg immer wieder an unserem Denken und an unseren Vorstellungen arbeiten, die wir formen und beeinflussen können, so dass wir uns nicht mehr vor ihnen fürchten müssen, sondern sie in aufbauende und stärkende Kräfte für uns selbst und unsere Welt umwandeln. Natürlich gründen diese Vorstellungen meist auf Erfahrungen, die wir gemacht haben, und oft ist es die Erinnerung an solche Erfahrungen, die unsere Vorstellung von der Welt und der Zukunft zumeist unbewusst beeinflussen und fixieren. Aus solchen fixierten Vorstellungen entwickeln wir dann unsere Urteile. Wir haben beispielsweise als Kind eine schmerzliche Erfahrung mit einem unserer Lehrer gemacht und tragen nun vielleicht für den Rest unseres Lebens die Vorstellung in uns, dass alle Lehrer autoritär, ungerecht oder angsteinflößend seien. Wir urteilen und haben dadurch nicht mehr die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen den vielen verschiedenen Menschen, die den Beruf des Lehrers in den unterschiedlichsten Situationen auf die unterschiedlichste Weise ausüben. Wir verweigern uns der Veränderung unserer Vorstellungen, beharren auf unserem Urteil und berauben uns der Möglichkeit, den Reichtum des Lebens immer aufs Neue zu erfahren. Wir werden zu Dienern unserer Urteile und können nicht zu Agenten des Lebens, des Friedens und der Liebe werden. Auch wenn dieser Prozess nicht einfach und durchaus langwierig und schmerzhaft sein mag, können wir dennoch jeden Tag aufs Neue damit beginnen, unsere Urteile aufzulösen durch die Gabe des Unterscheidungsvermögens. Urteile loszulassen und wertfrei anzunehmen und unterscheiden zu lernen, was ist, macht uns immer freier für unseren Dienst als Agenten der Liebe. Jedes Urteil fixiert. Jede Unterscheidung öffnet den Blick. Jedes Urteil tötet. Jede Unterscheidung zeigt die Vielschichtigkeit des Seins und lässt unser inneres Sensorium dafür lebendig werden, was schon zu uns gehört und was noch nicht. Alles Urteilen entspringt dem Bedürfnis unseres Ego, unser äußeres Wesen und seine Weltsicht zu fixieren und damit eine momentane, aber trügerische Sicherheit zu erleben. Wertfreies Annehmen und interessiertes Unterscheiden hingegen sind Eigenschaften unseres Inneren. Es macht uns beweglich und offen und weitet unser Bewusstsein der Überraschung, der Freude, dem wahren Interesse an unseren Mitmenschen und an unserer Welt und damit dem lebendigen Ideal der Toleranz entgegen. Übrigens beziehen sich diese Gedanken nicht ausschließlich auf sogenannte negative Urteile über uns selbst, über unsere Mitmenschen oder gewisse Zusammenhänge. Ebenso einengend und lähmend sind solche Urteile, die uns jemanden oder etwas als nur positiv, nur schön, nur aufbauend, gar erleuchtet erscheinen lassen wollen. Sie entspringen ebenso einseitigen Vorstellungen und einer tiefen Angst vor Enttäuschung und vor der Dualität selbst. Christian Morgenstern schreibt hierzu in seiner Aphorismensammlung Stufen: Man hüte sich vor Lieblingsvorstellungen, Lieblingsideen. Dergleichen lenkt einen bloß von der großen Liebe ab, die sich allein auf die Menschheit in ihrem Vorwärtskommen richten soll. Dergleichen sind bloße Fallgruben der Eigenbrödelei, Sackgassen der Egoität. Mag sich ins Kornfeld werfen, den Himmel angucken und Träume spinnen, wer die Wirklichkeit noch nie geschaut hat. Wem die Augen offen wurden, der weiß, dass es für ihn nur noch einen Modus vivendi gibt, den des entschlossenen Realisten der Liebe. Der Realist der Liebe, der Agent des Göttlichen? Er dient nicht mehr der Aktualität und Unbeständigkeit äußeren Lebens allein, sondern er hat die Güte, die Wahrheit und die Schönheit der allumfassenden Realität geschaut und sich zu ihrem Instrument gemacht. Ein solcher Mensch hat die Dualität des Lebens in sich vereint und gleicht sie durch sein Handeln aus. So schreitet er zwischen den beiden Säulen Jachin und Boas hindurch ins Heiligtum und wird auf diese Weise ein wahrer Agent des Göttlichen, ein Diener, Bewahrer und Verteidiger des Tempels und des Lichtes, das dort auf ewig brennt. Menschen, die einen solch hohen Zustand des Bewusstseins von der Einheit allen Seins erreicht haben, die durch dieses Einssein mit sich selbst und mit dem Höchsten Selbst zu Flammen der Liebe geworden sind, und die sich sodann aus wahrhaft freiem Willen dazu entschließen, die Welt der Dualität aufzusuchen, um den dort lebenden Wesen Linderung ihrer Leiden und Stärkung auf ihrem Weg zu bringen, bezeichnet die mystische Tradition als Avatare, als Inkarnationen des göttlichen Feuers. Persönlichkeiten, die sich derart über die Dualität erhoben haben, dass sie nicht mehr in einem materiellen Leib leben müssen, um die für ihre Entwicklung notwendigen Erfahrungen zu sammeln, und die dennoch aus reiner Liebe einen materiellen Leib anlegen, um uns Irdischen zu helfen, selbst eines Tages jene Ebene des Friedens zu bewohnen, sind nach rosenkreuzerischer Überlieferung Meister wie Krishna, Buddha oder als einer der höchsten Agenten Jesus, der den Titel des Christus trägt. Während ihrer Mission haben sie uns ihre Lehren und ihre Liebe geschenkt, um nach ihrer Transition von der kosmischen Ebene aus weiterhin ihren Liebesdienst für unsere Entfaltung zu versehen, uns zu inspirieren, zu schützen und zu leiten. Sie tun dies für uns aus der Stille und dem Frieden ihres hohen Zustandes heraus, wie es die Sterne allnächtlich tun, die uns ihr sanftes Licht schenken, damit wir Orientierung und Sicherheit erfahren und sich die heilige Demut vor der unermesslichen Weisheit, Stärke und Schönheit des Göttlichen in unserer Seele entfache. Die höchste Tugend, welche unser Entfaltungsprozess in uns hervorzubringen vermag, bezeichnen die Meister als jene Demut des Mystikers, die ihn zu Arbeit und Verehrung für das große Werk des Schöpfers begeistert. Wollen wir uns in diesem Sinne regelmäßig in der Stille vereinen und unserer Erde und der gesamten Menschheit Gedanken der Liebe, des Friedens, der Freiheit und der Gesundung senden, so wie es die Meister ständig als Agenten im geheimen Dienst des Göttlichen für uns tun und in solcher geistiger Arbeit unseren ganz persönlichen Beitrag zur spirituellen Entfaltung des Menschengeschlechts auf unserem Planeten leisten.